Stau im Berufsverkehr. Wenn Herrenmenschen Gas geben. Endzeit, Zeitgeist. Stählerne Physiognomie der Arroganz. Triebstau auf der Autobahn. Herzlich willkommen zu Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Vor lauter Arbeitstiteln konnte ich mich gar nicht entscheiden. Letztendlich nennen wir die Sendung mal Sachgrundlos geländegängig. Subjekt SUV. Wir wollen uns heute also mal in ästhetischem Antifaschismus üben. Denn manchmal vermögen ja einzelne prägnante Merkmale einer Epoche mehr über diese auszusagen als elaborierte, auf Abstraktion gegründete Gesellschaftskritik. Was haben wir heute im Programm? Wir werden das Phänomen SUV als ein Indiz für die Brutalisierung der Öffentlichkeit, die Verbiesterung der Konkurrenzsubjekte, die Barbarisierung des Alltags betrachten. Einleitend skizziert dazu die Redaktion Sachzwang FM den Phänotyp der rollenden Trutzburgen. In einem längeren Beitrag analysieren dann Ulrich Brandt und Markus Wissen empirisch-kritisch die imperiale Automobilität. In einem Beitrag aus einem Buch namens Imperiale Lebensweise von 2017. In der zweiten Stunde dechiffriert dann Johannes Vincent Knecht polemisch die misslingende Ästhetik der blechernen Monstrositäten. Sein Beitrag heißt Zynismus auf Rädern von 2018. Psychoanalytisch betrachtet dann Harald Strauß die jüngsten Ausprägungen des autoritären Charakters. Ebenfalls von 2018. Und zum Schluss nähert sich die Redaktion Sachzwang FM nochmal spekulativ der stählernen Physiognomie der Arroganz und der identitären Archaik. Vielleicht muss man wirklich die ganz abseitigen Phänomene studieren und deuten, um bei aller bleiernen Stagnation der vergangenen Jahrzehnte noch kleine, aber signifikante Details aufzuspüren, die vor 20, 30 Jahren so nicht möglich gewesen, sprich nicht akzeptiert worden wären und derart etwas über den Fortgang der allgemeinen Regression aussagen können. Ein paar solcher Beobachtungen seien erlaubt. Früher, ein Hingucker für kleine Kinder, sah man auf den Straßen zwischen den normalen PKWs ab und zu mal einen Jeep oder einen Range Rover. Irgendwann fingen diese Geländewagen an, immer größer und dicker, bulliger und klobiger, protziger und schneller zu werden und zunehmend nach Pseudo-Geländewagen auszusehen. Gefühlte 20 Jahre später bevölkern martialische Zivilpanzer aller Automarken die Straßen. Das boomende Marktsegment heißt SUV, Geländelimousinen. Den Proportionen nach sehen sie aus wie Kleinwagen, nur quasi aufgeblasen, wie blecherne Kraftsportler, während die Fahrer darin wie Zwerge thronen. Die Käufer dieser interessanterweise fast nur in Schwarz nachgefragten rollenden Trutzburgen sind Herrenmenschen und Angeber aller Art, die offenbar gern von oben auf das Verkehrsgeschehen hinabschauen und im Falle eines Unfalls gern andere den Kürzeren ziehen lassen. Als weiteres Signum anhaltender Brutalisierung des Alltags muss der Siegeszug der sogenannten First-Person-Shooter gelten. Computerspiele, deren gesamte Handlung und Motivation darauf reduziert ist, zu töten, bevor man selbst getötet wird. Schießspiele, bei denen es auf nichts anderes ankommt, gab es zwar auch in den 80er Jahren schon, das Geschehen war aber dank unterentwickelter Computertechnik, eine aus heutiger Sicht abstrahiert schematische Bildschirmgrafik, mit eher angedeuteten Raumschiffen oder Soldaten, die sich nicht nennenswert, allenfalls in der Geschwindigkeit, von Schach unterscheidet. Der signifikante Unterschied, auch zu geschmacklosen Horror- und Actionfilmen, besteht wesenhaft aber in der Immersion des Spielers. Die mörderische Gewalt ist nicht mehr nur etwas, das aus einer äußeren Beobachterperspektive wahrgenommen wird, sondern in zentralperspektivisch realistischer Abbildung vom Subjekt selbst ausgeht und vollzogen werden muss, um zu bestehen. Allein sowas ein Spiel zu nennen, offenbart mehr über die gegenwärtige Verfasstheit der Gesellschaft, als den Spielern recht sein dürfte. Bekanntlich waren lange vor dem Markterfolg solcher Spiele die prototypischen Einsatzfelder derart konditionierender Abrichtung zur Enthemmung die Ausbildungsstätten des Militärs. Man fragt sich, welcher Art das offenbar kranke Bedürfnis ist, dass angeblich unverdächtige Leute, in aller Regel Jungs zwischen 15 und 40, sich derlei geistloser Konditionierung unterziehen lässt. Freude am Töten sei das ja auf keinen Fall, denn es handelte sich doch um ein Spiel. Man habe es vielmehr mit sportlichem Ehrgeiz und dem Kitzel um schnelle Reaktionsfähigkeit, Training der Reflexe, zu tun. Die Apologien werden freilich der Lüge überführt, wenn erklärt werden soll, warum die flinke Reaktion nicht mit einigermaßen abstrakten Darstellungen getestet werden, sondern sich unter Bedingungen technisch fortschreitender, nämlich immer detailversessenerer Darstellungen, ausgerechnet die blutigsten, obszönsten Neuerungen auf dem freien Markt durchzusetzen pflegen. Reflexhaft vorgebrachte Ersatzargumente lauten dann, dass Spielen diene vielmehr friedlichen Zwecken, quasi einer kathartischen Triebabfuhr, was man ja an der aggressiven Affektiertheit der Kritik, die einem entgegenschlägt, sehe. Ohnehin hätten die Kritiker keine Ahnung. Oder man selbst schieße doch nur auf Monster oder Nazis. Das müsse doch erlaubt sein. Eine oberflächliche Marktanalyse über das Killerspielgenre korrigiert solche Behauptungen recht schnell. Bezeichnend für sonderbare Zeiten wie diese dass der vollends offensichtliche Tatbestand, nämlich die explizite Gewaltverherrlichung, nicht wenigstens eingestanden, sondern umstritten genannt wird. Das Merkwürdigste an der gruseligen Entwicklung ist aber, dass man sich sogleich in Volkspädagogen oder gar CSU-Nähe gerückt sieht, wenn man sich über die massenweise Verbreitung, Akzeptanz und Beliebtheit solcher Killerspiele, angeblich ein Terminus konservativer Innenminister, beunruhigt zeigt.
Klar ist deine Art.
Total bescheuert!
Aber wen kümmert's? Du bist zu Hause.
Erniedrige dich doch.
Magst du das?
Blute!
Brenne! Steh für etwas! Oder lass es einfach sein. Erhebe dich.
Über dich selbst.
Ist ja keiner da.
Komm schon!
Triumphiere.
Spüre die Angst. Fokussiere.
Heul doch.
Fang nochmal von vorne an. Mach doch auf dicke Hose. Auf dicke Hose.
Genieß die Arroganz.
Der Wahnsinnige in dir. Lass ihn frei.
Lass einfach alles stehen und liegen. Ach, mach doch, was du willst. Denn dein Projekt gehört nur dir. Triumphiere.
Online reservieren, 2 Stunden später abholen.
Genieß die Arroganz.
Mit 160.000 Artikeln für jedes Projekt.
Fokussiere.
Deine Wunschfarbe auch online mischen.
Mach doch, was du willst.
Die Möglichkeiten online und im Markt.
Im Jahr 2014 wurden in Deutschland rund 3 Millionen Pkw neu zugelassen. Bei über 17% der Neuzulassungen handelte es sich um Geländewagen, einschließlich der sogenannten Sport Utility Vehicles, SUVs, einer Mischung aus Geländewagen und Limousine, die im Gelände allerdings kaum zum Einsatz kommt, sondern fast ausschließlich auf der Straße gefahren wird. Nach der Kompaktklasse mit 26% hielten die Geländewagen den zweithöchsten Anteil an den Neuzulassungen. Kleinwagen rangierten mit 15% auf Platz 3. 2008 sah dies noch anders aus. Spitzenreiter bei den Neuzulassungen war zwar auch damals schon die Kompaktklasse mit 28%, danach folgten allerdings die Kleinwagen mit 24%. Während die Geländewagen auf einen Anteil von 6% kamen. Zwischen 2008 und 2015 hat sich der Anteil der Geländewagen am bundesdeutschen Pkw-Bestand von 3% auf 7% erhöht und damit mehr als verdoppelt. Absolut stieg ihre Zahl in diesem Zeitraum von 1,3 auf 3 Millionen. Je nach Standpunkt beeindruckend oder besorgniserregend, ist die Nachfrage nach SUVs auch im Vergleich zu der nach Elektroautos. Rechnerisch haben sich für jeden Deutschen, der 2014 ein E-Auto gekauft hat, 36 einen SUV zugelegt. Der Geländewagenboom ist kein rein deutsches Phänomen. So betrug 2012 in den USA der Anteil von Pickups und SUVs an den Neuzulassungen 49% und in China wurden 2014 36% mehr SUVs zugelassen als im Vorjahr, während der gesamte Pkw-Absatz nur um 10% stieg. Interessant ist die Entwicklung in China auch insofern, als 8 der 10 am meisten verkauften SUV-Typen von heimischen Autobauern hergestellt wurden, denen es damit gelang, ihren ausländischen Konkurrenten Markteinteile abzunehmen. Mit dem Verkauf von SUVs erwirtschafteten die chinesischen Automobilhersteller ein Drittel ihrer Nettoumsatzerlöse. Im Geländewagen- und SUV-Boom manifestieren sich die imperiale Lebensweise und ihre tendenzielle Verallgemeinerung auf eine besonders anschauliche Weise. SUVs sind äußerst ressourcen- und emissionsintensiv. Sie sind schwerer, haben einen höheren Luftwiderstand, sind meist stärker motorisiert und verbrauchen daher mindestens 25% Treibstoff mehr als konventionelle Fließ- und Stufenheckfahrzeuge. So imitiert etwa ein VW Tiguan mit einem 110 PS Dieselmotor pro Kilometer 139 Gramm CO2, der in der gleichen Fahrzeugklasse positionierte VW Golf mit einem 105 PS Dieselmotor nur 99 Gramm CO2. Ein Unterschied von 40%. Aufgrund ihrer Größe nehmen SUVs zudem mehr öffentlichen Raum in Anspruch als andere PKW. Und schließlich ist bei einem Unfall mit SUV-Beteiligung das Risiko, getötet oder schwer verletzt zu werden, für die Insassen eines kleineren PKW deutlich höher als für die Insassen des SUV. Auch für Fußgänger ist das Risiko, bei einem Zusammenstoß mit einem SUV schwer oder lebensbedrohlich verletzt zu werden, höher als bei einem Zusammenstoß mit einem kleineren Auto. Auffällig ist, dass der steigenden Nachfrage nach SUVs im globalen Norden ein Rückgang des motorisierten Individualverkehrs am Verkehrsaufkommen insgesamt gegenübersteht. In Deutschland lässt sich dies seit 2008 beobachten. Und auch im europäischen Ausland stagnieren die Verkehrsleistungen des motorisierten Personenverkehrs. In den USA sind sie seit Mitte der Nullerjahre deutlich zurückgegangen. Zudem fällt auf, dass der Geländewagen- und SUV-Boom in eine Zeit fällt, in der dem Klimawandel eine immer höhere öffentliche Aufmerksamkeit zuteil wird. SUVs werden wegen der hohen Kaufpreise, die meisten bewegen sich zwischen 50.000 und 100.000 Euro, überwiegend von Menschen mit höherem Einkommen gefahren. SUV-Fahrer stammen damit aus jenen sozialen Klassen, deren Angehörige auch ein vergleichsweise hohes Umweltbewusstsein haben. Wie passt das zusammen? Wie lässt sich die Gleichzeitigkeit von SUV-Boom und relativem Bedeutungsverlust des motorisierten Individualverkehrs im globalen Norden erklären? Warum fahren Menschen einen SUV, obwohl sie wissen, dass sie damit sowohl die natürliche Umwelt als auch andere Menschen gefährden? Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen. Das betont auch der Bericht über eine Studie des Car Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen zum Thema SUV-Nutzung. Darin heißt es:
Während beim Wochenendeinkauf seit Jahren immer häufiger Bioprodukte oder solche aus regionalem Anbau in die Einkaufstüte wandern, landet die immer häufiger im Kofferraum eines SUV. Die stehen aber so gar nicht für ökologisches Handeln, sondern gelten als Treibstoffschlucker.
Für den SUV-Fahrer kann dieses aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive widersprüchliche Verhalten jedoch durchaus stimmig sein. Wie beschrieben, ist SUV-Fahren, solange dies nicht alle tun, sicherer als das Fahren eines kleineren PKW. SUV-Fahrer schützen sich und ihre Mitfahrer bestmöglich vor den Gefahren der Automobilität, ohne selbst darauf verzichten zu müssen, automobil zu sein. Mit dem Einkauf von Bioprodukten tragen Sie ein Übriges zu Ihrer und Ihrer lieben Gesundheit bei. Zweifellos ist dieses Verhalten nicht verallgemeinerbar. Es beeinträchtigt die Sicherheit und die Lebensbedingungen anderer und untergräbt in dem Maße, wie diese anderen genauso handeln, seine eigenen Voraussetzungen. Insofern handelt es sich um ein positionelles Gut. Dies hat das SUV-Fahren allerdings mit der Automobilität insgesamt gemein. Es spitzt den imperialen Charakter der Automobilität allenfalls zu. In der Nichtverallgemeinerbarkeit des SUV-Fahrens und der Automobilität manifestiert sich letztlich ein Konflikt, der mit der bekannten Formel der nachhaltigen Entwicklung nur scheinbar gelöst wurde. Dem Brundtland-Bericht zufolge ist Entwicklung dann nachhaltig bzw. dauerhaft, wenn sie
die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.
Wolfgang Sachs hat schon früh darauf hingewiesen, dass mit dieser Definition
nicht die Eindeutigkeit, sondern die Zustimmungsfähigkeit
maximiert wurde.
Soll Entwicklung sich auf den Wunsch nach Wasser, nach Land, nach Einkommenssicherheit richten oder auf das Verlangen nach Flugreisen und Aktien? Auf Überlebensbedürfnisse oder auf Wohlstandsbedürfnisse? Und weiter. Geht es um die Bedürfnisse des unüberschaubaren Heers der Habenichtse oder die der globalen, der großstädtischen Mittelklassen?
Was nachhaltig ist, ist also keineswegs ausgemacht, sondern Gegenstand gesellschaftlicher Konflikte und Aushandlungsprozesse. Und die Konfliktaustragung folgt Spielregeln, die manche Problemwahrnehmungen und Interessen gegenüber anderen begünstigen, beziehungsweise bestimmte Problemwahrnehmungen und Interessen sogar erst hervorbringen und normalisieren. Diese Spielregeln sind zutiefst geprägt von den sozialen Verhältnissen, in unserem Fall vor allem von Geschlechterverhältnissen und von der Klassenstruktur kapitalistischer Gesellschaften, wie sie sich in der allgegenwärtigen und in den vergangenen Jahrzehnten neoliberal gesteigerten Orientierung an Konkurrenz sowie in der engen Verbindung zwischen Automobilität, gesellschaftlichem Status, Freiheit, Sicherheit und Männlichkeit manifestieren. Der SUV ist ein Mittel, um sich gegen eine undurchschaubare und vielfach als bedrohlich erlebte Welt zu wappnen.
In dem SUV,
so charakterisiert besagte Studie die Wahrnehmung der Fahrer dieses Autos,
in dem SUV kann mir nichts etwas anhaben, ich komme sicher durch.
Das gilt, so ließe sich hinzufügen, nicht zuletzt auch angesichts der Häufung von Starkregen, Stürmen und Überschwemmungen in jüngerer Zeit. Insofern wäre SUV-Fahren eine individuelle Strategie nicht nur der Reduzierung von Unfallrisiken für die Insassen des SUV, sondern auch der Anpassung an den Klimawandel. Eine Strategie, die gleichwohl das Phänomen, an das sie sich anpasst, selbst verstärkt. Schließlich könnte man es als einen Nebenschauplatz des Klassenkampfes begreifen. Der SUV bringt seine Besitzer in eine unangreifbare Position. Er wird dadurch zu einem Medium, mit dem die Mittelklasse ihre latenten Abstiegsängste bearbeitet. Automobilität und die Subjekte, die durch die Klassen- und Geschlechterverhältnisse geformt werden, hängen eng miteinander zusammen. Vieles spricht dafür, dass die Automobilität bestimmte Subjektivitäten hervorbringt und umgekehrt. Um welche Subjektivitäten es sich dabei genau handelt, ist nicht vorgegeben, denn dies wandelt sich mit den spezifischen Ausformungen der die Gesellschaft prägenden Strukturen. Der SUV-Fahrer ließe sich als die automobile Subjektivität des neoliberalen Kapitalismus begreifen. Die Polarisierung von Sicherheit und Unsicherheit sowie von Überlegenheit und Subalternität, wie sie mit dem SUV auf den Straßen verschärft wird, korrespondiert mit einer zunehmenden sozialen Polarisierung sowie mit der neoliberalen Diffusion marktförmiger und konkurrenzieller Mechanismen in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein. Mehr noch, statt einfach miteinander zu korrespondieren, ko-konstituieren sich das Auto und die Subjektivität seines Fahrers. Der SUV wirkt aufgrund seiner materiellen Eigenschaften verstärkend auf jene von wachsender Konkurrenz und Rücksichtslosigkeit geprägten sozialen Verhältnisse zurück, deren Produkt er ist. Dies tut er, indem er die ihm entsprechende Subjektivität selbst mit hervorbringt. Das zeigt eindrucksvoll der Selbstversuch, den Jan Stremmel mit einem SUV unternommen hat und dessen Ergebnis er in der Süddeutschen Zeitung folgendermaßen schildert.
Nach 2 Tagen hat der Wagen gewonnen. Ich zimmere die A9 runter, linke Spur. Da schert ein silberner Kombi vor mir ein. In den Rückspiegel gucke ich zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Wer 225 Kilometer pro Stunde fährt, muss nicht mit vielen Überraschungen von hinten rechnen. Aber vor mir mit 150 in die Überholspur ziehen, ich knurre, obwohl ich nie knurre. Ich ziehe den Hebel für die Lichthupe, obwohl ich nie die Lichthupe betätige. Ich bin ein rücksichtsloser Arsch. Das Auto hat gesiegt.
Auch in den Anfangszeiten des Automobils nutzten die herrschenden Klassen die neue Möglichkeit der Fortbewegung, um ihre Freiheitsbedürfnisse auf Kosten anderer auszuleben. Das finanzkräftige Bürgertum der Städte empfand das Automobil als Befreiung von der Fremdbestimmung durch den Fahrplan und das Schienennetz, als Befreiung von der erzwungenen Gesellschaft mit anderen, wie sie in das Transportsystem Eisenbahn eingeschrieben war. Die Automobilität entsprach der politischen Ökonomie des sich durchsetzenden Industriekapitalismus. Eine Ökonomie, der die Konkurrenz als natürliche Form menschlicher Interaktion erscheint. Entsprechend rücksichtslos führten sich die ersten Autofahrer auf und weideten sich bisweilen selbst noch an dem Entsetzen, das sie bei nicht-automobilen Verkehrsteilnehmern hervorriefen.
Kein Wunder,
so Wolfgang Sachs,
dass bei dieser selbstgerechten Überheblichkeit der Volkszorn kochte, zumal für Straßen- und Flurschäden selbstverständlich die Dorfbewohner aufzukommen hatten. Und ebenfalls kein Wunder, dass dieser Zorn mit Klassenhass durchmischt war, da es ja die neureichen Städter waren, die Land- und Dorfstraßen unter ihre Kühlerhauben nahmen, hurtig davonfuhren und die Bauern mit der Bescherung zurückließen.
Bekanntlich müssen sich Autofahrer heute an gewisse Regeln halten. Aber das grundlegende Problem, laut Sachs,
die Monopolisierung von immer mehr Straßen und Flächen für die Bedürfnisse des Autos, in dem geselliges Leben vertrieben und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer an den Rand gedrängt
werden, bleibt bestehen. Der Unterschied zur Frühzeit der Automobilität liegt darin, dass dieses Problem als solches nicht mehr wahrgenommen wird. Volkszorn und Klassenhass haben sich gelegt. Die automobile Prägung von Stadt und Land ist zur unhinterfragten Normalität geworden. Die automobile Subjektivität empfindet es als gleichsam natürlich, dass Kinder nicht auf der Straße spielen können, wo fahrende Autos sie gefährden würden und Parkende ihnen den Platz wegnehmen. Als natürlich, dass man Radfahrer immer noch auf unwegsame Streifen auf Gehwegen abdrängt, wo sie in einen Konflikt mit Fußgängern geraten und von Litfaßsäulen, Bäumen und Parkuhren zu einem Dauerslalom gezwungen werden. Als natürlich, dass sich Fußgänger in Scharen an Ampeln drängen, um eine Welle an Autos passieren zu lassen, deren Lärm und Abgase sie klaglos erdulden. Das Paradoxe an dieser Entwicklung liegt darin, dass die Möglichkeit, Entfernungen schneller zu überbrücken, keineswegs einen Gewinn an Zeit und Lebensqualität bedeutet. Wie Ivan Illich bereits 1975 bemerkte, verhält es sich genau umgekehrt.
Der typische amerikanische Mann verbringt 4 seiner 16 Wachenstunden auf der Straße oder damit die Mittel für den Betrieb des Autos zu beschaffen. Diese Zahl beinhaltet nicht einmal die Zeit, die für andere durch den Transport diktierte Aktivitäten draufgeht. Die Zeit, die man im Krankenhaus, vor dem Verkehrsrichter oder in der Werkstatt verbringt. Die Zeit, die man damit verbringt, die Automobilreklame zu studieren oder sich beraten zu lassen, um das nächste Mal einen besseren Kauf zu tätigen. Die Gesamtkosten von Autounfällen und vom Universitätsbetrieb sind fast überall in der gleichen Größenordnung und steigen mit dem Sozialprodukt an. Aber noch aufschlussreicher ist der Zeitraub durch Verkehr. Der typische amerikanische Mann wendet 1600 Stunden auf, um sich 7500 Meilen fortzubewegen. Das sind weniger als 5 Meilen pro Stunde. In Ländern, in denen eine Transportindustrie fehlt, schaffen die Menschen dieselbe Geschwindigkeit und bewegen sich dabei, wohin sie wollen. Und sie wenden für den Verkehr nicht 28%, sondern nur 3-8% ihres gesellschaftlichen Zeitbudgets auf.
Die Entwicklung von immer schnelleren und leistungsfähigeren Autos kann als Versuch verstanden werden, den Zeitverlust technologisch und konkurrenziell zu minimieren. Wer sich die meisten Pferdestärken leisten kann, hängt die anderen ab. Weil die anderen aber ebenfalls aufrüsten, wiederholt sich der Wettkampf auf einer technologisch immer höheren Stufenleiter. Ab einem bestimmten Punkt lässt sich die zeitraubende Geschwindigkeit nur noch unter Potenzierung der Unfallgefahren erhöhen. Der Wettbewerb nimmt dann andere Formen an. Höher gelegte, panzergleiche Fahrzeuge befriedigen das Sicherheitsbedürfnis ihrer Insassen im selben Maße, wie sie spielende Kinder, Fußgänger, Radfahrer und die Insassen von Kleinwagen gefährden. Und neben der Höchstgeschwindigkeit wird die technische Ausstattung des Fahrzeuginnenraums zur Statusfrage, an der sich zudem entscheidet, wer den Zeitverlust in einem Stau, einem unfallbedingten Stau, am komfortabelsten gestalten kann. Hier zeigt sich ein wichtiges Merkmal der Massenautomobilität. Über sie sickern die kapitalistischen Prinzipien der Konkurrenz und Nutzenmaximierung in die Poren des Alltags ein. Die automobile Befreiung der Individuen wird zum Medium ihrer kapitalistischen Subjektivierung.
Der Massenautomobilismus, schreibt André Gortz, ist die Konkretisierung eines vollständigen Triumphs der bürgerlichen Ideologie auf der Ebene der Alltagspraxis. Er begründet und unterhält die trügerische Vorstellung, dass sich jedes Individuum auf Kosten aller mehr Geltung verschaffen und bereichern kann.
Gleichzeitig hatte die fordistische Mobilität im globalen Norden etwas Egalisierendes, und zwar insofern, als sie zum Vehikel einer für die Arbeiterklasse bis dahin unbekannten Teilhabe am gesellschaftlichen Fortschritt wurde. In der Automobilindustrie, die in vielen entwickelten kapitalistischen Ökonomien, nämlich im, der Name sagt es schon, Fordismus, zur Schlüsselbranche aufstieg, entstanden zahlreiche Arbeitsplätze. Das in diesen und anderen Branchen erwirtschaftete und mit der Produktivitätsentwicklung steigende Einkommen bescherte den Lohnabhängigen einen wachsenden Wohlstand und versetzte sie in die Lage, ihre räumliche Mobilität durch den Kauf eines eigenen Autos zu erhöhen. Die fordistische Verbreitung des Autos sowie der Wohlstandszuwachs und die soziale Beteiligung, die sie ermöglichte bzw. symbolisierte, dürften wesentlich zur Herausbildung einer automobilen Subjektivität beigetragen haben. Die im Neoliberalismus wieder zunehmende gesellschaftliche Polarisierung, die sich im Straßenverkehr an der Überlegenheitsgeste des SUV zeigt, konnte dieser Subjektivität bislang nichts anhaben. Im Gegenteil, die neben ihren egalisierenden, immer schon vorhandenen konkurrenziellen Dimensionen der Massenautomobilität lassen auch die Polarisierung als normal erscheinen. Dies scheint sich auf die ökologische Krise zu übertragen. Die jahrzehntelange Einübung im Ausblenden des imperialen Charakters der Automobilität macht diese auch angesichts der von ihr mitproduzierten, in jüngerer Zeit immer deutlicher sichtbaren sozialen und ökologischen Verwerfungen nicht zum Problem. Eher noch erscheint sie als Teil der Lösung, und zwar umso eher, je mehr die Robustheit des Automobils die individuellen Kapazitäten der Krisenanpassung erweitert. Auch wenn der motorisierte Individualverkehr eine hohe Kompatibilität mit der individualisierenden, tendenziell alle gesellschaftlichen Bereiche nach dem Konkurrenzprinzip strukturierenden kapitalistischen Produktionsweise aufweist, so ist er doch kein zwangsläufiges Resultat derselben. Vielmehr ist er das Ergebnis sozialer Auseinandersetzungen, die die um das Öl und den Verbrennungsmotor gruppierten Kapitalfraktionen für sich entscheiden konnten. Mit dem Resultat, dass alternative, elektrisch betriebene und öffentliche Transportsysteme vielerorts marginalisiert wurden. John Urry beschreibt diese Auseinandersetzungen für die USA, wo die Marginalisierung nicht-automobiler Transportsysteme besonders deutlich zu erkennen ist.
Zwischen 1927 und 1955 kamen General Motors, Mack Manufacturing, Standard Oil, Phillips Petroleum, Firestone Tire and Rubber und Greyhound Lines zusammen, um Informationen, Investitionen und Aktivitäten zu teilen. Ihr Ziel war es, Straßenbahnen zu beseitigen. Diese Unternehmen gründeten verschiedene Tarnfirmen, darunter die National City Lines. Vor allem während der 30er Jahre kaufte National City Lines zusammen mit diversen Tochtergesellschaften viele elektrifizierte Straßenbahnlinien auf. Anschließend zerschlugen sie diese. Mindestens 45 Städte verloren ihre Straßenbahnen. Die Strategie war, zum motorisierten, ölbasierten Transport überzugehen. Die ortsansässigen Bürger blieben ohne Alternative zu ölbasierten Pkw und Bussen zurück. Diese Kohlenstoffverschwörung bedeutete eine gravierende Verletzung der US-amerikanischen Antitrust-Gesetzgebung. Sie wurde erst 1955 entdeckt, woraufhin die Unternehmen für schuldig befunden wurden, den Sherman Antitrust Act verletzt zu haben. Sie wurden jedoch nur mit geringen Strafen bedacht.
Die Dominanz des Autos über andere Verkehrsmittel, so John Arry über das Ergebnis der Auseinandersetzungen,
wurde schließlich als natürlich und unvermeidlich angesehen.
Allerdings bedeutete dies nicht das Ende der Kämpfe. Mit dem Aufkommen der Umweltbewegung in den USA der späten 60er Jahre und mit aufsehenerregenden wissenschaftlichen Beschreibungen der Umwelt- und Ressourcenprobleme wie dem Bericht
»Grenzen des Wachstums«
an den Club of Rome wurden auch die ökologischen und gesundheitlichen Folgen der Automobilität politisiert. Und als in den 70er Jahren im Zuge des israelisch-ägyptischen Krieges und später der iranischen Revolution die Ölpreise in die Höhe schnellten und die USA zudem den Peak ihrer Ölforderung erlebten, schien sich ein Fenster zu öffnen, die Kohlenstoffintensität der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu reduzieren. Ein entsprechender Plan des damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter scheiterte jedoch, als dieser zu Beginn der 80er Jahre von Ronald Reagan ersetzt wurde und zudem die Ölpreise wieder sanken. Der Staat spielte bei der Durchsetzung und Normalisierung der Automobilität eine Schlüsselrolle. Ein Vorreiter war dabei der nationalsozialistische Staat in Deutschland, insofern er eine ausschließlich für Autos nutzbare Infrastruktur, die Autobahnen, schuf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in den USA, in Japan und in Europa die Straßennetze stark ausgebaut. Allein im Dritteljahrhundert zwischen 1970 und 2006 vervierfachte sich das europäische Autobahnnetz. Schienengebundene Verkehrsmittel wurden dagegen systematisch vernachlässigt bzw. abgebaut. Mittlerweile sind die automobilen Interessen derart tief in die nationalen Staatsapparate und Infrastruktursysteme eingelassen, dass sich etwa die deutsche Bundesregierung vehement jedem Versuch der Europäischen Kommission widersetzt, die Autoindustrie auf strengere Abgasnormen zu verpflichten. Der Abgasskandal bei VW hat daran nichts geändert, obwohl sich gerade dieses Unternehmen aufgrund der vom VW-Gesetz garantierten besonderen Mitbestimmung und der Sperrminorität des Landes Niedersachsen, einem Vetorecht bei allen wichtigen Entscheidungen, für den Einstieg in die sozial-ökologische Transformation gesellschaftlicher Schlüsselbranchen anbieten würde. Die infrastrukturelle, institutionelle und subjektive Verankerung der Automobilität ist nicht nur der Macht der Autoindustrie geschuldet, sondern auch den Interessen der Arbeiter, Angestellten und Gewerkschaften, die einen grundlegenden Umbau als Bedrohung ihrer Organisationsmacht wahrnehmen. Man könnte dies als tief verankerten automobilen Konsens bezeichnen. Die Beschäftigten in der Autoindustrie scheinen sich nach wie vor stark mit ihren Unternehmen und Produkten zu identifizieren. Das gilt, wie das Beispiel VW zeigt, auch bzw. gerade in Krisensituationen, in denen Appelle an Betriebsgemeinschaft und Opferbereitschaft bei der Belegschaft auf fruchtbaren Boden zu fallen scheinen. Offensichtlich paart sich im Fall VW eine lange Tradition korporatistischer industrieller Beziehungen, die den Wohlstand der Beschäftigten und einer ganzen Region über Jahrzehnte hinweg garantiert hat, mit einer wettbewerbsinduzierten und durch den Abgasskandal verstärkten Anpassungsbereitschaft, mit der Folge, dass die kurzfristige Sorge um den Erhalt von Arbeitsplätzen die eigentlich nötige Debatte über eine grundlegende sozialökologische Transformation der Autoindustrie gar nicht erst aufkommen lässt. Jenseits der Produktion zeigt sich der Klassencharakter der Automobilität, der mit der Massenmotorisierung der Nachkriegszeit im globalen Norden in den Hintergrund getreten zu sein schien, hingegen wieder deutlicher. Dies bezieht sich zum einen, wie gesehen, auf die Fahrzeugtypen, hier der SUV, dort der Kleinwagen. Zum anderen offenbaren sich die Klassenverhältnisse in der Frage, wer überhaupt einen PKW besitzt und nutzt. So war 2008 in 64% der deutschen Haushalte mit einem monatlichen Einkommen von weniger als 900 Euro kein Auto vorhanden, während 93% der Haushalte mit einem monatlichen Einkommen von 5.000 bis 18.000 Euro zwei oder mehr PKWs besaßen. Zudem nehmen mit dem Einkommen auch die beanspruchten Verkehrsleistungen zu. Interessant dabei ist, dass die Autonutzung überproportional mit dem Einkommen steigt. Vor diesem Hintergrund ist jede staatlich finanzierte Erweiterung und Aufwertung automobiler Infrastrukturen immer auch eine Politik zugunsten der ohnehin schon Privilegierten, die die soziale Ungleichheit vergrößert. Die automobilimperiale Lebensweise ist nicht nur in den komplexen und wandelbaren Klassenverhältnissen verankert. Sie ruht auch auf Geschlechterverhältnissen, die sie gleichzeitig mit hervorbringt. Autos werden mit sexistischen Motiven beworben. Ihr Design bedient Geschlechterstereotype. Sie begünstigen die Herausbildung einer hegemonialen Männlichkeit anhand von Eigenschaften wie Aggressivität, Gewalt und Technologie. Und in Zeiten, in denen physische Stärke aufgrund von Veränderungen der Arbeitswelt an Bedeutung verliert, helfen sie, Männlichkeit entlang von Fragen technischer Kompetenz wiederherzustellen. Dazu kommt, dass die Verallgemeinerung der automobilen Lebensweise im globalen Norden mit einer am Prinzip der Funktionstrennung orientierten Stadtentwicklung einherging, die die Ungleichheit im Geschlechterverhältnis gleichsam räumlich festschrieb. Wo das Wohnen der Mittelklasse sich zum großen Teil in suburbanen Räumen konzentriert, die mit sozialen Infrastrukturen nur schlecht ausgestattet sind, und das Arbeiten in Stadt- oder Gewerbezentren stattfindet, wo also die für Städte lange Zeit charakteristische Funktionsmischung aufgehoben ist, da lassen sich Lohn- und Sorgearbeit nur schwer miteinander verbinden. Eine solche Form der Stadtentwicklung setzt eine Verallgemeinerung der Automobilität voraus. Sie verstetigt automobile Alltagspraxen und begünstigt geschlechtsspezifische Formen der Arbeitsteilung zulasten der Sorgearbeit. Verkehrssysteme werden für vollzeiterwerbstätige Männer konzipiert und bieten Transportmöglichkeiten vor allem zu Erwerbsarbeitsplätzen. Die Mobilitätsbedürfnisse der Nichterwerbsarbeit, der Begleitung von Kindern und alten Menschen, des Einkaufens oder der Beteiligung an sozialen und kulturellen Aktivitäten, die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine Vereinbarkeit von Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit sowie die Bedürfnisse von nicht erwerbstätigen Verkehrsteilnehmern wie Kindern und Alten werden demgegenüber vernachlässigt. Adelheid Biesecker, Sabine Hofmeister und Uta von Winterfeld haben betont, dass die kapitalistische Produktionsweise auf einer doppelten Externalisierung beruht. Sie eignet sich sowohl Natur- als auch Sorgearbeit auf eine Weise an, die nicht oder nur sehr bedingt auf dem die Warenzirkulation bestimmenden Prinzip des Äquivalententausches beruht. Außerdem tendiert sie dazu, ihre sozialen und ökologischen Kosten auf die Natur und den Bereich der Sorgearbeit zu verlagern. In der Automobilität, in ihrem Ressourcenbedarf, in den immensen Schäden, die sie weltweit an Mensch und Natur verursacht und den Ungleichheiten im Geschlechterverhältnis, die durch automobile Infrastrukturen festgeschrieben werden, kurz in ihrem imperialen Charakter, kommen beide Formen der Externalisierung exemplarisch zusammen. In jüngerer Zeit scheint sich eine ökologische Modernisierung der Automobilität abzuzeichnen. Autohersteller warten mit immer effizienteren Verbrennungsmotoren auf, setzen zunehmend auf den Elektro- und den Hybridmotor, entwickeln ökologisch effiziente selbstfahrende Autos und versuchen sich als Mobilitätsdienstleister zu etablieren, indem sie eigene Carsharing-Flotten unterhalten und sich bei Taxi-App-Anbietern einkaufen. Damit reagieren sie auch auf ein verändertes Mobilitätsverhalten, vor allem von jüngeren Verkehrsteilnehmern, die zugunsten einer multimodalen Weise der Fortbewegung zunehmend auf den Besitz eines eigenen Pkw verzichten. Gleichzeitig versuchen sie, die künftige Entwicklung des Mobilitätsverhaltens aktiv mitzugestalten. Um diese Entwicklungen einzuschätzen, ist es sinnvoll, zwischen Ökoeffizienz und ökoeffektivitätssteigernden Innovationen zu unterscheiden. Eine Steigerung der Ökoeffizienz liegt dann vor, wenn dasselbe Produkt oder dieselbe Dienstleistung aufgrund einer Innovation mit weniger Ressourcen und Emissionen als zuvor hergestellt bzw. erbracht werden kann. Das ist im Transportbereich etwa dann der Fall, wenn ein verbesserter Antrieb es erlaubt, dieselbe Strecke wie zuvor mit weniger Treibstoff zurückzulegen. Ökoeffizienzsteigerungen sind in vielen Fällen sinnvoll. Zum Problem werden sie jedoch, wenn sie Produkte und Dienstleistungen gleichzeitig verbilligen und dadurch zusätzliche Nachfrage schaffen, sodass die höhere Effizienz durch einen höheren Verbrauch überkompensiert wird. Wenn Autos häufiger gefahren werden, weil mit der Effizienzsteigerung die Verbrauchskosten gesunken sind, oder wenn das beim Autofahren eingesparte Geld in Flugreisen gesteckt wird, dann resultiert daraus insgesamt ein Mehr statt ein Weniger an Umweltbelastung. Der Rebound-Effekt. Zudem kann es sich bei Ökoeffizienzsteigerungen auch um einen Fortschritt am falschen Objekt handeln, der dazu beiträgt, dass Anstrengungen zur Erschließung öko-innovativer Alternativen die nötigen Mittel vorenthalten bleiben. Dies trifft wohl besonders auf Verbrennungsmotoren zu. Die sozial-ökologischen Belastungen, die daraus resultieren, dass sich der motorisierte Individualverkehr trotz einer voranschreitenden Erschöpfung fossiler Ressourcen und Überlastung von CO2-Senken global gerade mit Macht ausweitet, lassen sich kaum durch ökoeffizientere Antriebe kompensieren. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Ökoeffektivität an Bedeutung. diese zu steigern, bedeutet, sich nicht um eine bloße Mengenminderung der Umweltbelastung, sondern um eine qualitative Restrukturierung der Ressourcen, Energie- und Senkennutzung zu bemühen. Darum geht es etwa bei der vielerorts mit staatlicher Unterstützung angestrebten Umstellung der Automobilität vom Verbrennungsmotor auf den Elektroantrieb. Es stellt sich die Frage, was eine Umstellung der Fahrzeugflotte auf Elektroantrieb sozial-ökologisch bedeuten würde. Zunächst fällt auf, dass die Debatte über Elektromobilität gleich zwei wichtige Verkürzungen aufweist. Erstens wird Elektromobilität auf Elektroautomobilität reduziert, während etwa die Zurückdrängung des motorisierten Individualverkehrs zugunsten von kollektiven Formen der Elektromobilität wie Straßenbahnen oder Elektrobusse, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielt. Zweitens werden zwar die ökologischen Vorteile betont, die der Betrieb von Elektroautos gegenüber dem von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bietet, die ökologischen Kosten ihrer Herstellung bleiben jedoch unterbelichtet. Diese Schieflage kennzeichnete bereits das Instrument der sogenannten Abwrackprämie, mit dem die deutsche Bundesregierung in der Wirtschaftskrise nach 2008 die Autoindustrie zu stützen versuchte. Hier ging es darum, ein altes gegen ein verbrauchsärmeres und damit im Betrieb ökoeffizienteres neues Auto einzutauschen. Ökologie und Ökonomie, so wurde suggeriert, würden davon gleichermaßen profitieren. Die Frage, welcher Material- und Energieaufwand dadurch für die Herstellung von Autos betrieben wurde, die eigentlich keiner brauchte, weil die zu ersetzenden es vermutlich zum größten Teil auch noch taten, wurde nicht gestellt. Bei der Elektroautomobilität scheinen sich die Fokussierung auf den Betrieb und die Ausblendung der Produktion nun unter den Vorzeichen der Ökoeffektivität zu wiederholen. Es wird davon ausgegangen, dass Autos mit Elektroantrieb per se umweltfreundlicher seien als solche mit Verbrennungsmotor, weil sie beim Fahren kein Kohlendioxid emittieren. Dabei ist selbst dies nicht ausgemacht, setzt es doch voraus, dass alle Elektroautos mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Und selbst wenn dies gelänge, wäre die für die Ökobilanz von Elektroautos wichtige Frage der Materialien und der Energie, die für ihre Herstellung benötigt werden, noch offen. Zum Problem könnte zudem die Verfügbarkeit einiger Metalle werden, die in Elektromotoren benötigt werden. So ist damit zu rechnen, dass etwa das Angebot von Platin mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt halten wird. Auch bei Kupfer gibt es Indizien einer Verknappung. Dagegen dürften die derzeit bekannten Reserven an Lithium ausreichen, um die absehbar explosionsartig wachsende Nachfrage zu decken. Das Problem hier ist jedoch, dass eine dem Nachfragewachstum entsprechende Ausweitung des Lithiumabbaus mit gravierenden negativen ökologischen Konsequenzen in den betroffenen Regionen verbunden wäre. Mittels Recycling lassen sich die Probleme der Verfügbarkeit und Extraktion kaum lösen. Denn so eine UN-Studie:
Solange die globale Metallnutzung steigt und Metalle in Produkten mit verlängerter Lebensdauer verwendet werden, kann selbst ein vollständiges Recycling nicht mehr als einen bescheidenen Teil der Nachfrage decken.
Neben diesen stofflichen Voraussetzungen der Energiewende wären zudem die energetischen Voraussetzungen der Stoffwende zu berücksichtigen. Für die Extraktion der Metalle, die in Elektromotoren oder Windkraftanlagen zum Einsatz kommen, wird im großen Stil nicht erneuerbare, fossile Energie eingesetzt. und der Energieaufwand steigt in dem Maße, wie der Metallgehalt der Erze abnimmt und die Minen unzugänglicher werden. Schließlich ist das Kriterium der Ressourcengerechtigkeit von Bedeutung. Die Berechnungen zur Diskrepanz zwischen Ressourcenangebot und Ressourcennachfrage bilden noch nicht ab, dass die Produkte, in denen die Ressourcen verwendet werden, keineswegs allen Menschen gleichermaßen zugutekommen. Profitieren dürften vor allem die Bewohner jener Städte und Regionen des globalen Nordens, in denen sich die Elektroautomobilität durchsetzt. Dagegen dürften sich die Verlierer in den Bergbauregionen des globalen Südens finden. Sie werden an der Elektroautomobilität kaum partizipieren, dafür aber umso mehr von den ökosystemaren und gesundheitlichen Schäden betroffen sein, die die Extraktion der für Elektroantriebe benötigten Metalle verursacht. Eine Mobilitätswende, die vor allem auf die Senkung von Kohlendioxidemissionen abzielt und nicht gleichzeitig auch die stofflichen Dimensionen der Elektroautomobilität problematisiert und davon ausgehend das Ausmaß des Güter- und Personentransports in Frage stellt, impliziert also eine überproportionale Inanspruchnahme von Material und Energie seitens weniger Begünstigter. Die imperiale Lebensweise wird dadurch gerade nicht überwunden, sondern durch eine Veränderung ihrer energetischen und materialbezogenen Grundlage perpetuiert. Kingsley Dennis und John Arry ist deshalb zuzustimmen, wenn sie feststellen,
die ökologischen Auswirkungen des Autos sind seinem gesamten Lebenszyklus und damit zusammenhängenden Infrastruktursystemen geschuldet, inklusive der Extraktion von Rohstoffen, der Fahrzeugproduktion, des Betriebs und der Instandhaltung sowie der Unterhaltung der Straßeninfrastruktur, der Krankenhauskosten, der emotionalen Kosten aufgrund der vielen Toten und Verletzten, und so weiter. Der Autofahrer zahlt nicht die vollen Kosten, weil viele dieser ökologischen und das Gesundheitssystem betreffenden Kosten im Fahrzeugpreis nicht enthalten sind.
Im Kern handelt es sich bei den beschriebenen marktförmigen und technologiefixierten Strategien einer Ökologisierung der Automobilität, also um den Versuch, die imperiale Lebensweise durch die selektive ökologische Modernisierung eines ihrer zentralen Bereiche auf Dauer zu stellen. Die entscheidenden Fragen, wie ließen sich Verkehrswege vermeiden bzw. verkürzen und wie können die wirklich nötigen Verkehrswege möglichst sozial und umweltverträglich zurückgelegt werden? Diese Fragen werden in der vorherrschenden Debatte über eine Mobilitätswende kaum gestellt. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als sie sich weder durch Ökoeffizienz noch durch Ökoeffektivität beantworten ließen. Ihre Beantwortung würde es vielmehr erfordern, Fragen der Mobilität in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext und unter Suffizienzgesichtspunkten zu thematisieren. Hier aber würde es ans Eingemachte der imperialen Lebensweise und der ihr zugrunde liegenden sozialen Verhältnisse und Subjektivierungsformen gehen.
Den Abschied vom Auto oder zumindest vom Verbrennungsmotor nachdenken, wenn wir darüber reden, wo kommen wir da eigentlich her? Wir kommen meistens jedenfalls von einer erhöhten Position, nämlich aus einem SUV. Jedes vierte in Deutschland verkaufte Auto ist im Moment ein SUV oder ein Geländewagen. Warum eigentlich?
Wir wollten fragen, warum Sie einen Geländewagen fahren.
Warum nicht? Weil ich es mir leisten kann.
Habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Der Preis stimmte, die Qualität stimmte, ja.
Ich fahre Geländewagen seit 30 Jahren.
Wenn jetzt einmal solche Wagen produziert werden, dann muss auch gefahren werden.
Muss man ja nicht kaufen.
Doch. Weil? Im Jahr 40.000 Kilometer fahren und telefonieren unterwegs im Auto. Und dann braucht man einen bequemen Wagen. Meine Frau hat auch ein kleines Auto. Und wenn ich Wochenende mitfahre, dann irgendwie fühle ich mich nicht dran wohl.
Wir wollen fragen, warum Sie einen Geländewagen fahren.
Weil ich den brauche.
Wofür?
Zum Jagen.
Und wenn Sie jetzt mal was schießen, so eine Wildsau, dann kommt die da auch rein?
Nein.
Warum nicht?
A, wird mein Auto versaut und B, machen das die Jagdleute. Die Treiber und so.
Aber der braucht ja jede Menge Sprit.
Nee, der braucht nicht so viel. 11 Liter oder so.
11 Liter?
Da hat dann durchschnittlich seinen Verbrauch jetzt noch 13 Liter. Benziner ist das.
Aber der verbraucht doch sehr viel, der Wagen.
Nein, alle Autos verbrauchen was.
Und wie viel braucht der?
12 Liter.
12 Liter? Ja, aber schon ordentlich, oder?
Ja, ich habe früher Porsche gefahren, da brauchte er 18 Liter. Insofern bin ich...
Jetzt im Sparmobil.
Ja, unter. Genau.
Was antworten Sie diesem Autofahrer?
Mit dem, glaube ich, komme ich nicht ins Gespräch. Das war ja eine Parade von Schwachköpfen, die man hier gezeigt hat.
Das war eine Zufallsauswahl.
Ja,
es gab keine Frau.
Es war insofern keine Zufallsauswahl, weil wir alle Geländewagen gekauft haben. Und das ist natürlich eine Selektion.
Wir haben Geländewagenfahrer gefragt. Das war die Auswahl.
Ja, das war die Auswahl.
Aber Sie sind doch sonst nicht so mucksch. Sie sind wortgewaltig. Wenn Sie sagen, Sie werden nicht zusammenkommen, kapitulieren Sie da?
Ich glaube, diese Leute vertreten eine Religion. Eine Religion, die über Jahrzehnte oktroyiert wurde.
Von wem?
Von der Industrie und den zugehörigen Werbeagenturen. Dass das Auto individuelle Freiheit bringt. Dass das Auto ein Statussymbol ist. Dass das Auto, wie man häufig sagt, wie andere Dinge, zum Beispiel auch Waffen, eine gewisse Gerätschaft am Körper ersetzt.
Ich weiß nicht, ob ich es sagen wollte, aber an dieser Stelle muss ich sagen, die Nachbarn lachen jetzt sowieso wahrscheinlich. Ich fahre einen BMW X5, das ist ein SUV und kein kleiner.
Das Thema ist nicht frei gewählt. Wer das spröde Privileg genießt, im Speckgürtel einer deutschen Großstadt zu leben, für den sind die schrecklich lächerlichen Pseudo-Geländewagen in ihrer körperlichen Aufdringlichkeit unausweichlich geworden. Und wer die Erkundung des Zeitgeistes zu seinen Gewohnheiten zählt, der wird auf ein gedankliches Einkreisen der anstößigen Mobilien schon deshalb nicht verzichten wollen, weil sich der, um mit Joseph Beuys zu sprechen, Todescharakter der Gegenwart hier in plakativer Sinnbildhaftigkeit offenbart. Beginnen wir mit dem Handgreiflichen, der Frage nach Zweck und Sinn. Zweck des Autos ist die bequeme Fortbewegung, die sich nach speziellen Erfordernissen zu Geländefahrzeugen, Transport- oder Rennfahrzeugen differenziert. Unter dieser Perspektive ist das SUV augenscheinlich ein Ding gewordener Kategorienfehler, eine dysfunktionale Chimäre. Mit seinen lackierten Stoßstangen und filigranen Details ist es für Gelände und Bauernhof völlig ungeeignet, für die Stadt übermotorisiert und für die schnelle Autobahnfahrt statisch zu wuchtig und hochliegend. Dem praktischen Zweck nach handelt es sich um ein schlechterdings unbrauchbares Auto, dessen Machart auf keine Verwendung hin optimiert scheint. So liegt es nahe, den Sinn der megalomanen Konstrukte nicht in ihrem Gebrauch, sondern in ihrem symbolischen Mehrwert zu sehen. Bevor wir dieser Versuchung nachgeben, sei kurz an einen zeitlos eleganten Grundgedanken der antiken Ethik erinnert, der die Absurdität jener Gefährte präzise zu fassen vermag. Für Platon und Aristoteles liegt der Wert einer Sache zunächst in ihrer Benutzbarkeit. Ein Stuhl ist darin gut, dass ich darauf sitzen kann. Die Pointe dieses Qualitätsbegriffes ist die wechselseitige Bedingtheit von Funktion, Ästhetik und Moral. Ein Ding ist in dem Maße schön, wie es nützlich ist, wodurch es zugleich als moralisch hochwertig, heute etwa als ökologisch und sozial gerechtfertigt angesehen wird. Im wunderbar weiten Begriff der Arete, den die christliche Rezeption irreführend einseitig als Tugend übersetzt hat, fallen also drei Perspektiven auf ein Produkt zusammen. Im real existierenden Spätkapitalismus hingegen fallen diese Kriterien völlig auseinander, was viel über das Fehlerhafte und Inhumane der Gegenwart verrät. Im Sinne der philosophischen Tradition wäre das SUV also in seiner praktischen Nutzlosigkeit zugleich als schlecht und hässlich entlarvt, was jenem unmittelbar evidenten Eindruck aggressiver Unbescheidenheit entspricht, den wir in der täglichen Konfrontation mit den panzerartigen Fahrmaschinen gewärtigen. Widmen wir uns nun der psychologischen Spekulation, deren zugestanden klischeehafter Charakter dadurch anempfohlen wird, dass jene Autos uns ja selbst als denkbar nicht subtile, in ihrer Form gleichsam Stereotype gestalten, vor Augen stehen. Die klassische ästhetische Theorie kennt den hier sehr brauchbaren Unterschied zwischen dem Monströsen und dem Kolossalen. Das Kolossale bezeichnet ein Objekt, das durch seine gewaltigen, herrschaftlichen Proportionen den Menschen seine Winzigkeit, seine Beherrschtheit, seine Geworfenheit körperlich erleben lässt, dabei aber eine in sich gültige künstlerische Ganzheit artikuliert, die der Größe, Imposanz und Würde verleiht. Ägyptische Pyramiden und gotische Kathedralen sind beliebte Beispiele. Beim Monströsen hingegen triumphiert die Gier nach schierer Größe über jedes gestalterische Konzept, was im Falle des SUV zum profunden Eindruck des Aufgeblähten und Fehlgebildeten führt. Viele Modelle wirken, als wären sie wahllos mit Implantaten und Anabolika traktiert, um alle Partien der metallischen Haut zu unnatürlicher Schwellung zu bringen. Jedes Gespür für Komposition und Harmonie, für die Schönheit des Dezenten, wie sie sich in den Höhenflügen traditioneller Karosserieschneiderkunst zeigt, wird hier brutal ignoriert. Musik Wer aber verschafft sich ein derart abstoßendes Fahrzeug? Wer genießt es, sich als Besitzer eines so offensiv geschmacklosen Gegenstandes zu exponieren? Im Rahmen eines simplen Weltbildes dürfen wir unterstellen, dass nur Zeitgenossen als Halter in Frage kommen, in denen sich der Zwang zur sozialen Distinktion, zur Markierung der eigenen materiellen Überlegenheit, weit mächtiger entfaltet als jede moralische oder ästhetische Bildung. Anders gesagt, im Kauf der buckeligen Blechberge manifestiert sich ein eklatanter Mangel an Urteilskraft, der die Auslieferung des Subjektes an den totalen Konsumdarwinismus im posthumanistischen Zeitalter bewirkt. Es handelt sich um eben jene gesellschaftliche Gruppe, die ihrer Stillosigkeit wegen seit dem 19. Jahrhundert der Adel wie auch das Bildungsbürgertum mit ätzender Verachtung straften. Die neureichen Snobs, die zufällig an zu viel Geld gekommenen, die ihren Status ständig nervös neu beglaubigen müssen, die sich den alten Elitenanbietern, das Subalterne der eigenen Herkunft verleugnen und dabei in ihrer fehlenden Sensibilität für die Feinheiten der sozialen Codes völlig verkennen, dass ihr aufgedunsenes Angeberauto allen Inhabern kulturellen Kapitals nur als hilfloser Ausdruck eines devoten, eigentlich mitleiderregenden Wunsches nach Anerkennung erscheinen kann. Tatsächlich liegt es nahe, im SUV genau das Gegenteil jener Souveränität und lässigen Selbstsicherheit zu erkennen, die es gemäß seiner Dimension und seines kraftmeierischen Designs auszustrahlen bemüht ist. Vielmehr scheinen jene Objekte das aktuell aufdringlichste Minitekel eines zunehmend misslingenden, unter seiner protzigen Oberfläche im Grunde verzweifelten Klassenkampfes von oben. Man braucht weder sentimentale Verliererromantik noch Marx oder Freud, um das SUV als bloße Simulation von Stärke und Superiorität, als kompensatorische Geste, mithin als Indikator und Schutzraum einer ich-schwachen, allseits reduzierten Persönlichkeit zu deuten. So erlauben wir uns, das SUV eben nicht als klassisches Statussymbol der allseits konsolidierten Oberschicht aufzufassen, die in der Regel lieber weiterhin einen wohlpatinierten Jaguar fährt, sondern als Abgrenzungsvehikel einer verängstigten, kreditgeplagten oberen Mittelschicht, die deutlich zu spüren bekommt, dass der eigene Wohlstand bedroht, die hergebrachte Klassenordnung morsch und die alten Chiffren der Selbstvergewisserung unlesbar geworden sind. In dieser Panik erscheint die herrische automobile Attrappe als martialischer Versuch der Manifestation eben jener überlegenen Beständigkeit, die sich in der sozialen Realität längst zu verflüssigen beginnt. Dieses Unterfangen ist freilich aussichtslos, zumal nun auch die Billighersteller aus Fernost Baureihen im Programm haben, die als Plagiate europäischer Premiumhersteller bei entsprechender finanzieller Priorisierung auch für bescheidenere Gehaltsgruppen in den Bereich des Erschwinglichen geraten. Denn wozu müssen die Kinder zum Urlaub ans Meer, wenn sie stattdessen mit einem bulligen SsangYong Rexton zur Schule chauffiert werden können? Man weiß eben nicht, was im doppelten Wortsinne peinlicher ist. Aller Welt mit seinem BMW X6 oder Porsche Macan, die obszöne Höhe des Kontostandes und die penetrante Dringlichkeit des eigenen Nötighabens aufzudrängen, oder durch minderwertigen Möchtegern-Luxus die Wucherungen der eigenen Geltungssucht noch über die tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten hinauszutreiben. Damit haben wir ein erstes Ergebnis bei der Hand. Das SUV ist der scheiternde Versuch, eine in heftiger Transformation befindliche Werte- und Weltordnung zu konservieren. Dazu fügt sich jene ostentative Gleichgültigkeit des SUV-Fahrers gegenüber allem, was als ökologisches Ressourcenbewusstsein die Haltung der Bildungseliten und die Sorgen jedes halbwegs orientierten Gegenwartsteilnehmers grundiert. Man sollte mehr darin erkennen, als die hergebrachte Renitenz des bräsigen Besitzbürgers gegenüber grünhysterischer Apokalyptik. Tatsächlich trägt die schamlos, ja stolz demonstrierte Vergeudung von Treibstoff und Material in wahnhafter Inversion selber Züge eines erotisierten Flirts mit dem Untergang. Historische Analogien zum spätbarocken Geltungskonsum des Ancien Regime ebenso wie zu den präapokalyptischen Enthemmungen des Hochmittelalters drängen sich auf. Die Begüterten schwelgen in öffentlicher Verschwendung, zelebrieren den Exzess, weil im Angesicht des Weltenendes alle Gebote des Maßhaltens im Kleingeistigen verpufft sind. Des Menschen kindische Lust ist stets in die Kurzfrist gerichtet, und so nimmt man eben mit, was noch zu haben ist, bevor die Wohlstandsblase platzt, die Landschaft auch in unseren gesegneten Breiten verwüstet oder sich die Periode motorisierter Individualmobilität allen gegenteiligen Bemühungen des politisch-ökonomischen Komplexes zum Trotz doch ihrem Ende zuneigt. Vom hohen Fahrersitz des SUV blickt man mit der klandestinen Geilheit eines Dirty Fun nicht nur konkret, sondern auch metaphorisch auf die neidische Masse der radelnden und polofahrenden skrupulösen Genussfeinde herab, fühlt sich als potente Avantgarde im so oder so finalen Kapitel rezenter Lebensweisen und ist dabei ganz eingedenk jenes von schlussendlicher Blödigkeit mehr noch als von Untergangslust triefenden Wortes des gewesenen Verkehrsministers Erwin Huber.
Aber die Deutschen dürfen nicht zu einem Volk von Kleinwagenfahrern degradiert werden.
Gerade für die Deutschen darf die Wahl zwischen dem guten Recht auf adipöse Schwachsinnsmobile und der Bewohnbarkeit des Planeten als je schon getroffen gelten. Die beständig steigenden Zulassungszahlen legen es nahe, den Blick auf jene Maschinen weiter zu schärfen. Wir können sie mitleidig und selbstgefällig als Symptome fehlgeleiteter Daseinsangst, als Zeichen fideler Resignation verharmlosen, als das schlechthin obszöne und asoziale beschimpfen oder sie als Kondensate eben jenes im Pragmatismus sich tarnenden Zynismus erkennen, der die Gegenwart wie nichts anderes bestimmt.
Von Einsamen zum Gemeinsamen, vom Ich zum Wir. Wir sind wir, liebe Freunde. Ich habe schon gerade ein Liebeswort in meine Richtung gehört. Das erwidere ich natürlich gerne. Aber ich sage natürlich nicht in der platten Art, wie das so einige Showstars machen. Ich liebe euch alle. Das sage ich nicht, aber ich sage es einfach nochmal in aller Deutlichkeit. Ihr wisst es, ich habe es oft genug gesagt. Ich liebe mein Volk. Liebe Freunde, wisst ihr, was das große Problem ist? Das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben. Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft.
Björn Höckes Aufruf an Europa, die Männlichkeit wieder zu entdecken, bringt pointiert zur Sprache, was das psychologische Ich-Ideal Höckes beinhaltet. Und er belegt einen Mangel an Sublimierung. Das Verlorengegangene wieder zu entdecken, lässt sich als die Bestrebung ausbuchstabieren, in den Zustand des kindlichen Narzissmus zurückzukehren, und zwar ohne den Umweg eines libidinösen Objektes, wie das gewöhnlich bei Liebenden der Fall ist. Wir sind wir. Das latent homosexuelle Thema der Aussage ist selbstevident. Die Mannen, die solcher Art zu ihrer Männlichkeit zurückgefunden haben, bespiegeln einander als selbstähnliche Objekte einer Liebeswahl. Der besondere Hass, den die protofaschistischen Mittelschichtler dem Gender-Diskurs angedeihen lassen, entspricht diesem Zusammenhang. Es ist die Abwehr, unter anderem auch der eigenen homoerotischen Bezüge, einer regressiven Männlichkeit. Wo die narzisstische Befriedigung auf reale Hindernisse stößt, kann das Sexualideal zur Ersatzbefriedigung verwendet werden. Man liebt dann nach dem Typus der narzisstischen Objektwahl das, was man war und eingebüßt hat, oder was die Vorzüge besitzt, die man überhaupt nicht hat, notiert Freud vor über 100 Jahren in »Zur Einführung des Narzissmus«. Die elterlichen Stimmen, die in Kindertagen ansprachen, mahnten, lobten und sanktionierten, sind hier nicht in die abstrakte Form eines Gewissens bzw. eines Über-Ichs transponiert worden. Sie haben sich als begleitendes Echo in einer Paranoia konserviert. Die verschiedenen im öffentlichen Diskurs vorgetragenen Forderungen nach Gleichberechtigung bzw. Nichtdiskriminierung übersetzen sich in Stimmen im Kopf, die sagen, du sollst, du darfst nicht. Freud schreibt, die Stimmen werden nun von der Krankheit zum Vorschein gebracht, damit die Entwicklungsgeschichte des Gewissens regressiv reproduziert. Das Sträuben gegen diese zensorische Instanz rührt aber daher, dass die Person, dem Grundcharakter der Krankheit entsprechend, sich von allen diesen Einflüssen, von Elterlichen angefangen, ablösen will, die homosexuelle Libido von ihnen zurückzieht. Ihr Gewissen tritt ihr dann in regressiver Darstellung als Einwirkung von außen feindselig entgegen. Der protofaschistische Mittelschichtsangehörige leidet gewissermaßen an einer Bevormundung ohne real bevormundende Instanz. Dieses Leiden an den intervenierenden Echos stimuliert die Abwehr bereits gegen das Ansinnen, überhaupt in einen Dialog einzutreten. Der protofaschistische Narzisst hasst die Diskussion und das Parlament ist ihm deshalb, wie dereinst dem Kaiser Wilhelm II., eine Quatschbude. Daher die Konstruktion einer Verschwörung von Eliten gegen den einfachen Mann, die Angst vor dem Verlust einer Identität oder, sollte man sagen, Genitalität. Wenn dann reale Protagonisten aktiv ihre Stimme erheben und ein Ende von Diskriminierungen fordern, ist es vollends mit der Ruhe der narzisstischen Identität vorbei. Wo ihr schon die Abkehr vom kindlichen primären Narzissmus nicht gelungen war, wird eine verspätete Reife erst recht nicht mit legitimen Gesprächspartnern gelingen, deren Stimmen und deren Ansinnen bereits formal die Abwehr mobilisieren. Auch aus diesem Grund ist die in Buchform vorgelegte Rezeptur mit rechten Reden von vornherein zum Scheitern verurteilt, zumal das Autorentrio Leo, Steinbeiß und Zorn selbst im Verdacht steht, hier einen billigen Scoop fabriziert zu haben. Dieser wurde dann auch umgehend von Götz Kubitschek dankbar als Steilvorlage genommen, als er seinerseits unter dem Titel »Mit linken Leben« replizierte. Zur Information: Götz Kubitschek, Inspirator der identitären Bewegung und Bewegungsunternehmer, ist eine Art Ziegenpeter in der rechtsintellektuellen Szene, der seine Heidi siezt und abgesehen von seinem Selbstverlag vor allem Käse, Kinder und Kampfbegriffe produziert. Häufig zitiert Kubitschek Ernst Jüngers Hoffnung auf die jungen Leute, die an Temperaturerhöhung leiden. Ein altes Programm. Gefühl geht vor Verstand, hieß es auch bei den Jungkonservativen in den 20er Jahren, die in Kubitscheks Kreis unter Berufung auf Armin Mohlers konservative Revolution als historische Vorbilder gelten, notiert der Historiker Volker Weiß anlässlich einer Begegnung mit Kubitscheks auf der Leipziger Buchmesse 2017. Kubitscheks Brüllattacke gegen den Autor des Buchs »Die autoritäre Revolte« fügt sich nahtlos ins Bild des selbstverliebten Gecken mit Größenwahn. »Mit euch reden wir nicht«, tönt es den Protestforschern auf Pegida-Demonstrationen entgegen. Das einzig Repräsentative, was über Besucher solcher Veranstaltungen gesagt werden konnte, war, dass sie nicht mit Außenstehenden sprechen. Denn die Stimme, die den protofaschistischen Charakter in kritischer Absicht anspricht, ihm womöglich ins Gewissen redet, sie ist ihm eine Drangsal. Um dieser Unlust zu entgehen, bedarf es einer gerechtfertigten Delegitimation. Und dazu fungiert die Gegenunterstellung einer Lüge. Das ist die psychoanalytische Funktion der Parole von der Lügenpresse. Der Witz ist, dass der Protofaschist auf verdrehte Art der Stimme des Gewissens so hörig ist, wie er sie verachtet. Das zeichnet eine Seite des autoritären Charakters aus. Das Eindringen fremder Stimmen wird im Ansatz abgewehrt. Das Begehren Echos stört Narziss. Der typische Ablauf eines stets verändernden Dialogs mit Protofaschisten bezeugt dies immer wieder. Das bloße Ereignis der Gegenrede wird als Enteignung der eigenen Stimme erfahren. Meinungsfreiheit heißt in ihrer narzisstischen Umdeutung, von solcher Gegenrede frei zu sein. Und selbst das ist noch ein verqueres Echo aus Kindertagen, in denen der Patriarch oder die Matriarchin dem Kinde am Ende der elterlichen Geduld das Wort abschnitt. Keine Widerworte.
Hören Sie einfach zu, dann können Sie vielleicht auch noch was lernen hier vorne. Seien Sie endlich still.
Umgekehrt ist die narzisstische Objektwahl da gut aufgehoben, wo die eigene Stimme in höheren Sphären erklingt, wie in den Landesparlamenten oder dem Bundestag. Tragend für die Einheit von kleinen Führern und den vermeintlich entmündigten Bürgern ist dabei weniger der Inhalt als der Ton des Vortrags, das parasprachliche Element. Es geht darum, Teil einer tönenden Masse zu sein. Die allfällige Rede von den Ängsten der kleinen Leute, denen man zuhören müsse, zeugt von einem fundamentalen Missverständnis. Von Linken bis zur CSU gibt es die vage Vorstellung, dass das Gefühl, endlich Gehör zu finden, zugleich mit einer Beruhigung der ängstlichen Gemüter einhergehen müsse. Ein paar anerkennende Worte und dann Rückkehr zur Normalität. So sieht offenbar der Plan aus. Die jammervoll zur Schau getragene Angst, auch dies ein regressives Verhalten, um die elterliche Aufmerksamkeit zu erringen, hat einen narzisstischen Kern. Er kann weder durch Vereinbarungen, etwa einer Flüchtlingsobergrenze, oder durch die Abkehr vom Genderdiskurs in den Schulen kuriert werden. Dazu haben die langen Prozesse der neoliberalen Formation der Gesellschaft in eine von Einzelkämpfern schon zu tiefgreifend auf die Charakterbildung eingewirkt. Und die irrationale, regressive Wut ist nur die Spitze des Eisberges, auf dem neuer Narzissmus und Narzissmus ein Gipfeltreffen abhalten. Es hat den Anschein, dass in jüngster Vergangenheit ein sozialer Kipppunkt überschritten worden ist, jenseits dessen eine eingehegte, latente Gewalt äußerlich geworden ist. Überwältigungssprache ist nun als öffentliche Kommunikationsform legitimiert. Gewalt in Worten ist reale Gewalt, weil Sprechen Handlung ist, wie bei John Austin gelernt werden kann. Von den Pegida-Demonstrationen bis in den Bundestag hinein entfaltet sich eine Phänomenologie des Ungeistes, in der keine zwei Selbstbewusstseine miteinander kämpfen. Hier sitzt Pepe, der Frosch, in den trüben Gewässern seines Verstandes und quakt sich seine vaterländische Identität zurecht. An die Stelle von Bestimmungen, die den Begriffen Kontur verleihen könnten, sind in den protofaschistischen Diskursbeiträgen Verlautbarungen getreten. Die emotionalen Register, die der Ton der künstlichen Entrüstung und der triumphalen Selbstermächtigung adressiert, überdecken die Fadenscheinigkeit der Argumente. Auch aus diesem Grund ist es mehr als zweifelhaft, Hoffnungen in eine inhaltliche Debatte zu setzen. Die Wählerschaft einer AfD schert sich nicht um Inhalte, sie genießt vor allem den Sound und die damit verbundene Ruhestörung in der Berliner Republik. Das affektgeladene Tönen der Kleinbürger ist die Kehrseite einer gesellschaftlichen Entwicklung, in der im Alltag Selbstbezüglichkeit zum Behufe des Konsumismus von klein auf eingeübt wird. Wo Solidarität noch proklamiert wird, ist sie exklusiv auf das Selbst und seinesgleichen bezogen. Indes ist ausschließende Solidarität keine. Dieser Widerspruch wird früher oder später die vaterländischen Patrioten einholen. Die Zersetzungsprozesse sind bereits gut an den Landtagsfraktionen der AfD zu studieren, die keineswegs so geschlossen dastehen, wie sie sich selber gerne geben. Es verwundert kaum, denn dazu müsste der Narzisst etwas von seiner libidinösen Energie auf ein Objekt, sei es die Sache oder die Partei, übertragen, also vom Ich abziehen. Das ist ihm aber verwehrt. Es käme nämlich der Selbstaufgabe gleich.
Euch ist etwas gewachsen. Ein Kranz des Wissens. Ein Heldenkranz.
Heldenkranz.
Ihr bietet dem Wahnsinn der Welt die Stirn. Helden, Gestalter, Konstrukteure. Begehrt und bewundert. Darum tragt ihn mit Stolz. Euren Heldenkranz.
Manchmal vermögen einzelne prägnante Merkmale einer Epoche, einer Gesellschaft, mehr über diese auszusagen als elaborierte, auf Abstraktion gegründete Gesellschaftskritik. So geht Dialektik. Im Besonderen, im Einzelnen, zeigt sich das Spezifische der allgemeinen Konstellation krasser und augenfälliger als in der gemittelten Gesamtheit alles Besonderen, welche die redliche Wissenschaft leidenschaftslos erforschen mag. Das Symptom ist nie nur Symptom. Bisweilen verdichtet sich in ihm aktuelle Totalität. Mussten vor Jahrzehnten noch die berüchtigten Autoaufkleber »Eure Armut kotzt mich an« den Nachweis besonderer Widerwärtigkeit des Fahrzeughalters erbringen, so besorgt das die ins Klobige gesteigerte Physiognomie gewisser Automobile längst selbst. Übertroffen wird das nur von knallrot totschicken Blutspritzern, die als Aufkleber erhältlich sind und den Fahrer, sei es gewollt, sei es unfreiwillig, der groben Geschmacklosigkeit, ja charakterlichen Beschädigung überführen, die er angesichts seiner Fahrzeugwahl doch eigentlich nicht mehr hätte demonstrieren müssen. Die sachgrundlose Geländegängigkeit der klobigen Automobile in Lego-Duplo-Ästhetik spiegelt die Einfältigkeit ihrer Nutzer. Man könnte sich fragen, warum vor einem Vierteljahrhundert auf Kosten jener einfältigen Sportwagenfahrer die Opel-Manta-Witze grassierten, sogar mehrere Filmkomödien wurden über diesen Sozialcharakter gedreht, während die Beliebtheit der SUV-Automonster noch zu keinem Witz und keinerlei gesellschaftlicher Ächtung Anlass gibt. Offenbar sind die Fahrer der schwarzen Zivilpanzer nicht so eindeutig in einer Minderheit sozialdepravierter Prolls und Angeber dingfest zu machen, über die man sich lustig machen könnte. Vielmehr hat man es längst mit einer alle Schichten der Gesellschaft ergreifenden Dauermode zu tun. SUV-Fans sind ein kaum mehr abgrenzbarer Typus.
Toller Familienwagen.
Oder repräsentativer Jägermeister-Hochsitz. Alle mögen ihn. Der graumeliert-bräsige Mittelstandspädigist ebenso wie der spätpubertär-migrantische Dispo-Patriarch oder die forsche Einzelhandelsblondine und Bürokauffrau. Was bei Michel Houellebecq noch mit dem bitteren Unterton des Intellektuellen, des melancholischen Schöngeistes ausgebreitet und durchgekaut, aber immer wieder durch kindliches Staunen gebrochen wurde, verschweißt sich beim zeitgenössischen SUV-Subjekt zu einer trivialen, aber schon unfreiwillig komischen Persönlichkeit. Die spektakulär triumphierende Sexualökonomie der positiv gestimmten Krisenmenschen. Sie gipfelt im archaischen Barbershop-Alpha-Männchen mit Gebieterästhetik, auf der Suche nach einer
unkomplizierten
Barbie, die als komplementäres Alpha-Weibchen sein Werbeclip-Karikaturenleben zu vervollständigen hat. Und man fragt sich, ob es sich hier nur um eine machistisch-reaktionäre Männerfantasie In einem popkulturellen Universum, das sich seit längerem schon nur noch am Kult um Antike und Mittelalter abarbeitet, handelt, oder ob auf diesen Typus wirklich das Interesse des weiblichen Geschlechts anzusprechen vermag. Die Renaissance identitärer Klischees von Geschlechtlichkeit scheint tatsächlich einer seit Jahrzehnten wachsenden Anzahl von Menschen als Kompass oder vielmehr Navi für ihr Lebensmodell zu dienen. Die Konjunktur völkischer Haarschnitte bei Jugendlichen ist nur ein Anzeichen dafür. Die Jungen lassen sich wieder unverhohlen Hitlerjugendfrisuren verpassen. Die Mädels trachten mit traditionellen Frisuren zu gefallen. Sollten mal irgendwann Gegenentwürfe zu diesem Vor- und Nachkriegskonformismus en vogue gewesen sein, langhaarige Jungen oder kurzhaarige Mädchen, so ist dieses Protestgebaren im Vierteljahrhundert zwischen 1965 und 1990 Episode geblieben. Es ist, als hätte es nie eine, nach Herbert Marcuse,
große Weigerung
gegeben. Nicht einmal irgendwie aufgehoben sind die subkulturellen Momente, sondern einfach ausradiert. Die wenigen Generationen, die anderes noch erlebt haben, werden irgendwann ausgestorben sein. Vielleicht werden sie dann noch in Fernsehdokumentationen vorkommen, auf Bildungssendern, die niemand mehr schaut, weil alle viel lieber beim privat verstaffelten Streaming-Konformismus dabei sein und mitreden wollen. Die
Selbstverwirklichung,
die noch die Unpolitischeren der Post-68er angestrebt haben, ist auf allseitige Körperoptimierung zusammengeschnurrt. Kultureller Horizont und ästhetisches Sensorium solcher Selfie-Menschen beschränken sich darauf, zu welcher konfektionierten Musik sich am besten in den Hamsterrädern der Fitnessstudios schwitzen lässt. Vorbei die Zeiten, als Dissidenz noch sexy und ostentatives Opponieren cool war. Der Dandy, die kritische Bohemienne, gesellschaftsüberdrüssige Jugendliche sind eine aussterbende Art. Wenn heute jemand scharf dagegen ist, geschieht das mit hoher Wahrscheinlichkeit im Modus des Wutbürgerns, der zeitgenössischen Variante konformistischer Rebellion. Die postmoderne Privatisierung von Wahrheit und Erkenntnis ist zu sich gekommen in einer Welt von Narrativen, Filterblasen und Echokammern, alternativen Fakten und Welthass-Paranoia. Die Gegnerschaft zum Bürgertum weist nicht mehr vorwärts in eine neue Zeit, sondern ist selber kleinbürgerlich, privatistisch rückwärtsgewandt, hat überhaupt keinen Begriff von Gesellschaft, weder der bestehenden noch der angestrebten. Allseitige ideologische Naturalisierung der Besitz- und der Geschlechterverhältnisse hat sich Bahn gebrochen. Wer heute in Arbeitslosigkeit oder ohne Beziehung lebt, tut das in aller Regel nicht mehr in bewusster, demonstrativer Abgrenzung zum bürgerlichen Standardregime und Lebensmodell. Er oder sie gilt einfach als auf der Strecke geblieben und tut gut daran, sich und anderen dennoch die mehr vom ureigenen
Lebensentwurf
einzureden. Kaum jemand, der nicht von sich behaupten würde, er sei ein
Familienmensch.
Ein Wort, dessen muffiger Klang zu Zeiten vitaler Gegenkultur noch Fluchtreflexe auslösen konnte. Je länger man aber darüber nachdenkt, desto mehr kapriziert sich alles auf die Frage, wie konnte es so weit kommen, dass nach 20, 30 Jahren ästhetischer Vorherrschaft der Linken sich seit nun ebenso langer Zeit ein derart ekelhaftes rechtes Lebensgefühl flächendeckend etablieren konnte. bei aller Vorsicht vor Klischees und grober Vereinfachung, ist doch Folgendes augenfällig. Das öffentliche Bild von dem, was links und dem, was rechts ist, hat sich um 180 Grad gedreht. Heute denken Menschen, linkes Engagement wie eine Pflichtübung. Den Planeten, die dritte Welt, das Klima, die Armen oder auch nur die eigenen Daten zu retten, folgt einer Eingebung des Über-Ichs, gilt als bloßes Gebot ganz abstrakter Vernunft, das sich in der Talkshow oder als Unterrichtsbeitrag gut macht. Das Gegenteil davon, rigides Befolgen eigener Interessen, ist zwar als egoistisch verschrien und öffentlich immer noch ein bisschen ehrenrührig, wie das halt immer schon so war, wenn man gegen gesellschaftliche Normen bzw. das Über-Ich opponiert, gilt aber als quasi naturwüchsiger Impuls, den völlig von sich zu weisen, als realitätsfremd anmutet. Menschlich, allzu menschlich. Rechtes Engagement nimmt so den Part des nicht weiter erklärungsbedürftigen Triebes, des Es, ein. Früher, vor noch nicht allzu langer Zeit, war das genau umgekehrt. Dem Chef, der Lehrerin oder den Eltern gefallen zu wollen, angepasst sein zu müssen, brav arbeiten oder lernen zu gehen, die Klappe zu halten und sich fügen müssen, das war so offensichtlich unerquicklich und definitiv nicht selbstbestimmt, musste also ans Über-Ich delegiert werden. Die Nötigung zum Mitmachen wurde tatsächlich als autoritäre Zumutung erfahren. Zu rebellieren, zu faulenzen, sich eine andere Welt zu wünschen und daran auch konzertiert herumzubasteln, galt als Ausdruck unverbogener Triebe, also des Es, als natürlicher Impuls, der damit links konnotiert war. Allein das Sprengen sexualneurotischer Tabus und schon das symbolische Wachsenlassen des Haupthaars waren Ausdruck davon. Beträchtliche pädagogische und administrative Ressourcen mussten aufgewendet werden, um dem massenhaften Treiben der hegemonialen linken Jugendbewegungen Einhalt zu gebieten. Solidarität, einst im wohlverstandenen Sinne die Aufhebung von Egoismus und Altruismus, hat lange schon den Ruf samariterhaft selbstlosen Engagements angenommen. Schimpfwörter wie Gutmensch zeugen davon. Die Misere ist genau dieses öffentliche Bild von links und rechts. Rechts das Wollen, das Interesse. Links das Sollen, die moralischen Hemmschwellen. Andersherum würde ein Schuh daraus. Genau deswegen auch werden gesellschaftliche Rechtsentwicklungen, insbesondere Wahlerfolge der entsprechenden Parteien, viel mehr gefürchtet als Linke. Man weiß oder ahnt unbewusst, wie naturwüchsig ihre verbotene Faszination, ihr absehbarer Triumph ist, und arbeitet weiter daran, den Widerstand gegen sie als ethisch-moralisches Pflichtprogramm zu exerzieren, anstatt als interessegeleitetes Aufbegehren. Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute sachgrundlos geländegängig. Subjekt SUV. Das Phänomen SUV hier heute als ein Indiz für die Brutalisierung der Öffentlichkeit, die Verbiesterung der Konkurrenzsubjekte, die Barbarisierung des Alltags einer Untersuchung unterzogen. Zuletzt hörten wir einen Beitrag der Redaktion Sachzwang FM, der sich spekulativ der stählernen Physiognomie der Arroganz genähert hat, von 2018. Davor ein kurzes Essay von Harald Strauß, der die jüngsten Ausprägungen des autoritären Charakters psychoanalytisch betrachtet hat. Sein Beitrag hieß Die Zumutung der fremden Stimme. Ebenfalls von 2018. Davor und am Anfang der zweiten Stunde Johannes Vincent Knecht, der polemisch die misslingende Ästhetik der blechernen Monstrositäten dechiffriert hat. Zynismus auf Rädern hieß das und stammte ebenfalls von 2018. Davor hatten wir einen recht langen Beitrag, in dem sich Ulrich Brandt und Markus Wissen empirisch-analytisch mit der imperialen Automobilität auseinandergesetzt haben. Ihr Text ist in einem Buch namens Imperiale Lebensweise erschienen, das 2017 im Ökom Verlag erschienen ist. Davor hatten wir den ersten Beitrag, wo die Redaktion Sachzwang FM kurz den Phänotyp der rollenden Trutzburgen skizziert hat, von 2013 bereits. Die Sendung hätte auch heißen können Triebstau im Berufsverkehr, Triebstau auf der Autobahn oder Herrenmensch auf der Überholspur oder aber Zeitzeichen SUV. Sachzwang FM verabschiedet sich. Dr. Indoktrinator sagt auf Wiederhören.